Herzlich willkommen zum Breitband im Quadrat im Deutschlandradio Kultur. Wir haben unsere Zelte aufgeschlagen auf der Republika in Berlin, der größten deutschen Internetkonferenz. 4.700 Teilnehmer, 350 Speaker aus aller Welt. Geht heute zu Ende und natürlich wurde hier viel geredet über Urheberrecht, über Menschenrechte im digitalen Zeitalter. Und wann immer aber über Netzpolitik gesprochen wird, reden alle schnell von der Freiheit im Internet. Und jeder meint damit aber etwas anderes. Die einen wollen eher regeln und regulieren und überwachen, um Freiheit zu sichern. Die anderen verstehen Freiheit im Internet eher als Freiheit von etwas, von Regulierung, von Regelungen. Also Autonomie, Zugang, Gerechtigkeit, was bedeutet Freiheit im Internet? Darüber werden wir heute im Breitband im Quadrat reden. Ich habe vier Gäste hier bei mir sitzen. Da ist als erstes Nele Kruse, EU-Kommissarin für die digitale Agenda. Ganz herzlich willkommen in Berlin auf der Republika, hier bei uns im Sender. Dann Julia Seliger, Journalistin, bloggt bei der FAZ und hat eine Kolumne bei der Taz, in der es sich auch und schwerpunktmäßig um Freiheit dreht. Julia, herzlich willkommen. Ja. Dann ist Matthias Bärwolf da, den wir kurz mal als Linkspolitiker aus Thüringen vorgestellt hatten. Das ist er mittlerweile nicht mehr, sondern Informatiker und Berater. Hat hier auf der Republika auch einen Vortrag gehalten zum Thema Menschenrechte und Internet. Zugang, Freiheit und Kontrolle hieß der. Auch herzlich willkommen, Herr Bärwolf. Dann ist da zu meiner Linken ganz außen Daniel Leisegang, Redakteur und Autor der politisch-wissenschaftlichen Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Unserem Kooperationspartner bei Breitband im Quadrat. Auch herzlich willkommen. Hallo. Fangen wir doch einfach mal an. Also Internet, Freiheit im Internet. Ich habe es am Eingang gesagt, da stellt sich jeder etwas anderes drunter vor. Deswegen würde ich jetzt gerne mal zunächst einmal wissen, was sich diese Runde hier und die Teilnehmer dieser Runde unter Freiheit im Internet vorstellen. Vielleicht fangen wir an, Daniel Leisegang von den Blättern. Freiheit im Internet, so mal kompakt zusammengefasst. Was bedeutet das für Sie?
Kompakt zusammengefasst. Ich werde es versuchen. Also ich glaube, um zu verstehen, was zumindest gemeinhin unter Internetfreiheit oder digitaler Freiheit verstanden wird, lohnt es sich einfach mal sehr weit nochmal zurückzugehen und sich anzuschauen, was stellt das Internet in seinen Anfängen dar und wie haben die, die es bereits lange nutzen und dort kommunizieren, von Anfang an verstanden, nämlich als ihren utopischen Raum. Das ist gewissermaßen eine Sphäre, in der kommuniziert wird, die aber selbstbestimmt den dort teilnehmenden Kommunikationsteilnehmern es erlaubt, erstmal die eigenen Regeln aufzustellen. Und ich glaube, das ist tatsächlich die Grundlage des Verständnisses, auf der sich dann ein vor allen Dingen negativer Freiheitsbegriff im Netz sehr stark gemacht hat, also Abwehrrechte.
Warum? Was heißt negativ?
Na, negativ im Sinne von, dass es gibt diese im Jahr 96 diese Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace, damals von John Perry Barlow formuliert. Und da ist es ganz klar gesagt, ihr Staaten, ihr alten Mächte, bleibt außen vor, lasst uns in Frieden. Das ist unsere Sphäre, wir bestimmen, wie es hier läuft und ihr habt hier nichts zu sagen.
Julia Seliger, ist das auch Ihre Meinung? So dieses utopische, eigentlich ist dann das Internet ein allein von Menschen gemachter sozialer Raum und die Menschen haben hier zum ersten Mal sozusagen die volle Kontrolle und eigentlich sollte hier jeder machen können, was er will und die Regeln stellen wir hier selber auf und der Staat und die Wirtschaft sollte hier rausbleiben.
Ich finde das mit dem Raum schön, ich finde das ein guter Begriff. Das Internet ist wirklich eine ganz neue Welt. Also Peter Glaser hat vor 2 Jahren auf der Republika, glaube ich, gesagt, der 8. Kontinent ist das Internet. Und ich verstehe Internetfreiheit eben als die Freiheit, im Internet zu tun, zu sein, ohne dass ich beeinflusst werde von außen, von Dritten, dass ich eben frei im Internet leben kann und mich dort bewegen kann, ohne dass ich eben sehr stark eingeschränkt werde. Aber natürlich gibt es eben auch im Internet, gibt es auch die Wirtschaft, da gibt es auch den Staat, das sind ja alles Akteure, die da auch da sind.
Das ist eher so die
Frage ein bisschen falsch verstanden.
Ja, aber es ist bei dir eher so eine Vorstellung von Freiheit von Überwachung, von Regulierung, sondern eher, dass du die Freiheit hast, etwas zu tun.
Genau, und ich und mein Computer, wir sollen im Internet frei herumgehen können und frei als handelnde Person da sein können.
Und was heißt da frei? Wann ist es dann nicht mehr frei?
Es ist nicht mehr frei, wenn ich zum Beispiel eingeschränkt werde in meiner Meinungsäußerung, wenn ich nicht mehr einfach was ins Internet schreiben kann, wenn ich als Produzentin vielleicht von großen Konzernen beeinflusst werde, wenn ich nicht mehr sicher sein kann, ob der Staat vielleicht alles mitschneidet, was ich gerade mache. Ja, also es gibt einmal die Freiheit von und es gibt die Freiheit zu. Und also für mich, die sehr stark aus sich selbst heraus sowas sieht und die eben auch nachts mit dem Minirock durch ein Wedding, also durch Berlin-Wedding oder durch Berlin-Kreuzberg gehen können will. Also für mich ist das eher eine Freiheit zu.
Nele Kroos, Sie sind bei der EU-Kommission qua Amt für die Regelung des Internets zuständig, für die digitale Agenda. Was bedeutet das für Sie,
die Freiheit? Let me first start with saying that utopie is great, but for dreaming. Reality is at stake.
Ich möchte damit anfangen zu sagen, dass die Utopie etwas Großartiges sein kann, aber sie ist zum Träumen da und hier geht es um die Realität. Wir reden über ganz neue Bereiche, über neue Grenzen der Freiheit und das geht uns alle an. Das Internet betrifft uns alle. Ich bin sehr für die Redefreiheit, für die Wahlfreiheit, für die Freiheit der Innovation. Das ist alles sehr wichtig und das kann auch sehr großartig sein, indem es uns zum Beispiel aus der Rezession helfen kann. Aber dabei müssen wir immer eins im Kopf haben. Wir brauchen für dieses Spiel auch die Regeln. Wir brauchen Regeln, wie wir sie auch beim Fußball brauchen. Ohne Regeln funktioniert das nicht. Oder wenn die Regeln boykottiert werden, wenn es Regelverstöße gibt, macht es keinen Spaß. Und das Internet sollte meiner Meinung nach ein Teil des Spaßes sein. Für mich ist das also eine große neue Grenze, ein großer neuer Bereich, der uns Gelegenheit gibt, aus der Krise zu kommen. Aber dafür brauchen wir Regeln und wir müssen uns der Regeln bewusst sein.
Welche Regeln das sein können und wie man die finden kann, darüber können wir gleich noch reden. Aber zunächst noch, Herr Berwolf, vielleicht noch Ihre Vision, Vorstellung davon, was Sie unter Freiheit im Internet verstehen.
Ich würde kurz zurückkommen mal auf den Beitrag von
Julia Seliger.
Von Julia. Wir bleiben beim Du, ist das okay für die Stunde jetzt?
Ja, können wir gerne machen.
Also ich fand den Begriff etwas zu statisch, einfach zu sagen, dass ich die Freiheit habe, in einem gegebenen Internet irgendwas zu tun. Ne? Ich denke, dieser Freiheitsbegriff, der kann viel breiter ausgelegt werden. Man könnte auch sagen, es ist die Freiheit, zum Beispiel das Internet zu erweitern, weil jeder, der irgendwie ein iPhone in der Tasche hat, hat im Prinzip auch einen Router in der Tasche, hat im Zweifel auch irgendwie einen Webserver in der Tasche und alle möglichen anderen Applikationen oder Module, mit denen man sozusagen das Internet auch prägen kann. Ne? Also es sollte schon als Freiheit begriffen werden, die Applikationen laufen zu lassen, die ich möchte, zu kommunizieren, mit wem ich möchte, obwohl das schon ein bisschen komplizierter wird, weil ich da natürlich von einem universellen Adressraum spreche, der nun seit ein paar Jahren in der Form nicht mehr gegeben ist, wo ich mich also mittlerweile schon über Nutboxen nur noch ins Internet einbringen kann und dadurch auch verschiedene Probleme herrschen, aber das ist ein ganz anderer Punkt. Wie gesagt, ich würde es als dynamischen Begriff sehen wollen, wo man einfach sagt, es ist die Freiheit, das Internet zu gestalten, mitzuprägen, mitzubauen. Ne? Und vielleicht, um nochmal ein bisschen in die Geschichte zurückzugehen, das kam ja schon der Punkt, dass es als Utopie mal gedacht war, das Internet. Ne? Das ist sicher eine valide Realität, die sich da auch findet, so in dem, soll ich sagen, also in der Geschichte sozusagen, ne? In der Literatur. Ein anderer Punkt ist natürlich auch der, dass das Internet ja tatsächlich irgendwie aus einem militärischen Forschungsprojekt heraus entstanden ist. Relativ konkret. Ne? Ich meine, es ist ja irgendwie relativ zweifellos, dass das amerikanische Verteidigungsministerium damals sozusagen das Internet mitgebaut hat. Und die Deutschen und die Europäer sich ja eigentlich schon eher dagegen gesträubt haben. Die haben ja nur ewig versucht, ihre X25-Netzwerke irgendwie zusammenzuschustern und irgendwie so eine Art Gegennetz aufzubauen, ISO-OSI in Position zu bringen. Das ist ja mehr oder weniger alles gestorben. Das Internet hat gewonnen auf ganzer Linie. Und was ich einfach nur sagen will, ist damals, da gab es ja schon auch Regeln, wer überhaupt Zugang hatte. Ne? Also als das Militär und die Unis noch sozusagen die Treiber waren im Internet, da musste man bei der Uni arbeiten oder musste beim Militär arbeiten oder irgendein Contractor sein von denen. Ne? Sonst kam man ja nicht rein ins Internet. Ich will nur sagen, es ist sozusagen nicht so als Raum gegründet worden, wo jeder sofort rein konnte. Ne? Es war schon auch irgendwie limitiert. Und worauf ich jetzt kommen will, ist nämlich, dass man damals noch gewisse Normen hatte, denen Endpunkte genügen mussten. Das müssen sie heute im Prinzip auch immer noch. Wenn ich mir TCP/IP anschaue, dann ist die Grundidee dahinter, dass sozusagen die Endpunkte sich nett verhalten und nicht das Netz fluten mit sinnlosem Traffic. Weil wir sprechen ja schon von geteilten Ressourcen.
Genau, aber der Punkt ist, das kommt auch bei Twitter gerade die Frage, Freiheit bedeutet, dass ich Pakete verschicken kann und empfangen kann, wie ich will. Das ist sozusagen die fundamentale technische Definition von Freiheit im Internet. Reicht das aus, Frau Kroos, oder brauchen wir da andere Regeln?
I don't want anarchy. And that is the worst we can reach. So therefore we need a couple of rules.
Ich will keine Anarchie. Das wäre das Schlimmste, zu dem wir kommen könnten. Und darum brauchen wir einige Regeln. Ich bin absolut auf Ihrer Seite, wenn es darum geht, sich für Redefreiheit einzusetzen, für die Freiheit der Innovation und so weiter. Das ist mir sehr wichtig. Aber dafür brauchen wir einige grundlegende Regeln.
So, ich glaube, wir sind uns alle darin so einigermaßen einig, dass es so ganz ohne Regeln nicht funktioniert. Da stellt sich dann aber irgendwie die Frage, wir leben ja schon seit mehreren hundert Jahren zusammen und haben Gesetze erlassen und haben Regeln gefunden, wie wir unser zwischenmenschliches Zusammenleben organisieren. Und das klappt auch in demokratischen Staaten soweit ganz gut. Und diese Gesetze gelten natürlich auch im Internet. Daran besteht kein Zweifel. Die Frage ist, warum müssen wir uns denn überhaupt Gedanken machen über die Freiheit im Netz? Was ist an der Freiheit im Internet anders als an der Freiheit in der analogen Welt außerhalb des Internets? Wo ist der Unterschied? Daniel Leisegang.
Naja, ich glaube erstmal, wenn man sich den Begriff anschaut, dann habe ich mich auch gefragt, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen analoger und digitaler Freiheit? Und ich glaube, es gibt ihn erstmal im Normativen so nicht. Also wenn ich den Freiheitsbegriff im Internet versuche durchzusetzen, dann argumentiere ich mit informationeller Selbstbestimmung, mit Begriffen aus der Philosophie der Neuzeit wie Autonomie. Das sind alles Begriffe, die ich wieder erneut verwende. Ich verwende sie aber, und das ist das Entscheidende, in einem gänzlich neuen Kontext, nämlich einen Kontext, der komplett von Menschen gestaltet wird und eben auch dieses utopische birgt. Und da gibt es ganz spezifische Unterschiede. Also ich kann diese unterschiedlichen Konflikte, die ich im Internet habe, Stichwort Urheberrecht, wo wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielen, Vorratsdatenspeicherung, wo staatliche Interessen eine Rolle spielen, die habe ich im Internet in einer ganz neuen Dimension.
Warum?
Weil ich zum Beispiel im Internet eine Regeldurchsetzung theoretisch komplett durchführen kann. Also was in Gesellschaften noch tolerierbar ist oder auch nicht gesehen wird, ja, übersehen wird.
Oder gar nicht durchgesetzt werden kann, wie
oder muss.
Jemand geht bei der Rot über die Ampel. Das kann man nicht sanktionieren.
Genau.
Jeder, der bei Rot über die Ampel geht, das funktioniert nicht.
Und im Netz habe ich halt, das weckt natürlich dann schon die Allmachtsfantasien bestimmter Überwachungspolitiker zu sagen, wenn ich jeder eine IP hat, dann will ich auch wissen, mit wem er kommuniziert, was er macht und wann er etwas Illegales macht. Und dann soll möglicherweise sogar noch ein Automatismus erfolgen, der das Ganze noch ahndet und strafrechtlich verfolgt.
Und inwiefern ist da die Freiheit neu zu justieren? Warum müssen wir deshalb neu über Freiheit nachdenken?
Naja, da wird ja was verstärkt. Also das Internet ist ja ein Verstärker und das ist ja neu, das ist anders als offline und deswegen sind die Verhältnisse anders. Also die Konfrontationen sind stärker.
Frau Kruse, sehen Sie das auch so, dass eigentlich das Internet Staaten und der Wirtschaft wesentlich mehr Macht zur Regulierung, Überwachung und Kontrolle gibt, als das bisher der Fall ist und deswegen neue Spielregeln für das Internet gefunden werden müssen, um diese neue Macht im Zaum zu halten, um Bürgerrechte zu schützen?
Let me first start to react on your analog digital. In principle, it should be the same, off or online.
Ich möchte erstmal was zum Analogen gegenüber dem Digitalen sagen. Prinzipiell sollte es ja dasselbe sein, off oder online. Aber wir wissen, dass diese neue Technologie ganz neue Herausforderungen, ganz neue Unterschiede und Verlockungen bietet, auch für Kreative im negativen Sinne. Nehmen wir ein Beispiel, wenn ich gespammt werde, dann möchte ich das nicht. Oder wenn man mir meine Privatsphäre entzieht, dann möchte ich das auch nicht. Im Internet sind diese Verlockungen für manche stärker ausgeprägt als im Analogen. Und diese Gelegenheiten sind da. Es gibt sie. Es sind auch teilweise sehr großartige Gelegenheiten für andere Dinge. Aber diese Gelegenheiten brauchen Regeln, sonst begehen wir einen großen Fehler.
Well, it is as well a wrong issue in the analog world as in the.
Wenn wir das Beispiel Kindesmissbrauch nehmen, das ist sowohl analog als auch digital etwas Furchtbares. Es ist gleich schlimm. Aber digital werden die Leute da schnell kreativer.
Haben Sie gerade gesagt, dass analog und digital, also dass der Missbrauch des Kindes offline dasselbe ist wie die Darstellung des Bildes?
What I'm saying is that with this technology that is at stake in the internet, it is easier for some people to be anonymous in their acting.
Was ich sage ist, dass mit dieser Technologie, um die es hier geht, um das Internet, es für viele oder für manche Leute einfacher ist, anonym zu handeln als im Analogen. Ich bin mir bewusst, dass es auch im Analogen kritisch ist, aber wir brauchen mehr Regulierungen, um in Verbindung zu treten.
Ist das so? Also ich meine, es gibt genug Leute, die sagen, das Internet hat quasi totalitäre Potenziale, weil Überwachung wie Vorratsdatenspeicherung und dergleichen im Netz besser und vollständiger durchsetzbar und machbar sind, als das in der bisherigen analogen Welt machbar ist. Sehen Sie das so, dass das sozusagen das Potenzial da ist?
Well, it depends on what you are touching upon, but there is a lot of potential, no doubt about that. It is a creative.
Das kommt darauf an, was Sie jeweils ansprechen. Es gibt viel Potenzial, daran besteht kein Zweifel. Es ist eine kreative Möglichkeit zu kommunizieren, an die Außenwelt zu treten. Und das kann man eben auch anonym machen. Man kann anonym handeln, das ist möglich und das ist auch großartig, aber nur solange Regeln akzeptiert werden. Solange diese Regeln akzeptiert werden, bin ich auf Ihrer Seite.
Also mein Gefühl geht ja eher so auch das, was Daniel Leisegang sagte, dass im Prinzip die Spieler im Internet, Politik, Bürger, Staat, Wirtschaft, die gleichen sind, wie wir sie auch hier haben, dass aber jeder dieser Spieler mehr Macht hat und sozusagen in die Auseinandersetzung, in den Interessenausgleich mit schärferen Schwertern.
Mehr Kreativität.
Mehr Kreativität, mehr Macht, mehr Reichweite reingeht. Der Staat kann sowas machen wie Vorratsdatenspeicherung, die Verbraucher können einfach mal weltweit ihre Filme tauschen und haben mehr Macht, als sie das bisher hatten. Und deswegen ist die Auseinandersetzung um die Verteidigung der Rechte, Bürgerrechte auf der einen, Urheberrechte auf der anderen, eine schärfere. Und die Verletzungen, die da entstehen können, wenn Rechte verletzt werden, sind viel massiver, als sie das in einer analogen Zeit wären. Wenn europaweit Vorratsdatenspeicherung eingeführt wird, sind die Bürgerrechte auf einmal europaweit massiv eingeschränkt. Das wäre vorher kaum möglich gewesen. Und deswegen habe ich das Gefühl, muss man neu austarieren, wer darf hier eigentlich was? Teilen Sie die? Ja, Daniel?
Aber ich meine, gerade zum Thema Vorratsdatenspeicherung, da kann man jetzt ruhig auch mal das Verfassungsgericht zitieren. Also wenn man einfach feststellt, dass es ja schon noch Offline-Prozesse gibt, die das auch ein bisschen im Zaum halten. Es ist ja nicht so, dass wir auf einmal in Europa oder in der westlichen Welt ein totalitäres Regime vor der Tür haben. Ich bin auch mal ganz erstaunt in vielen Panels, wenn ich dann so einen Vertreter vom BMI sehe, oder von anderen Ministerien, die sagen, wir haben eigentlich überhaupt keine Lust, das Internet ist wahnsinnig zu regulieren. Oder wenn die Bundesnetzagentur sagt, Netzneutralität ist alles gut und schön, aber wir sehen jetzt erstmal noch nicht den Bedarf, da jetzt irgendwie eine Behörde aufzusetzen, die das dann irgendwie alles durchsetzen muss, die aber auch andererseits wieder zusehen muss, dass es selbst nicht sich aufbläht, wie das ja Behörden gelegentlich tun, ne? Also gerade im Regulierungsbereich. Von daher, das ist natürlich eine, sagen wir mal, ein Bild, ne? Dass man sagt, es wird alles verschärft und vergrößert oder sowas. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meine Freundin frage zu diesen Sachen, die hätte da keinen blassen Schimmer von. Die benutzt halt irgendwie ihr Mail und ihr Facebook und dies und das. Und die hat nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie morgen irgendwie eine Spezialtruppe vom GSG 9 irgendwie durchs Fenster stürmt, weil sie irgendwie einen falschen Tweet rausgehauen hat oder sowas. Von daher, ich denke mal, das ist auch irgendwie für 90% der Bevölkerung gar nicht so extrem verschärft, die Situation. Okay.
Ich weiß nicht, ob das Argument, dass jemand nicht Bescheid weiß, ein Argument dafür ist, Grundrechtseinschränkungen hinzunehmen. Und die sind ja da, das ist ja Fakt. Wenn wir das Bundesverfassungsgericht nicht gehabt hätten hierzulande, das regelmäßig einen Riegel vorgeschoben hat vor Maßnahmen, die tatsächlich über alles bisher Bestehende hinausgehen, und das meine ich nicht nur das Volkszählungsurteil etc., was wir vergleichen können, sondern ich meine auch die Dimension, mit der gekämpft wird. Wenn früher, und da sind wir bei dem analog-digitalen Vergleich, wenn früher ein Kind beispielsweise etwas geklaut hat im Supermarkt, dann droht ihm heute, wenn er ein digitales Gut kopiert und in einer Tauschbörse austauscht, wahrlich mehr. Und gleichzeitig mit Abmahnindustrie etc. Und gleichzeitig werden damit Einschränkungen in den Grundrechten legitimiert, die schon über alles bisher bestehende doch hinausgehen. Und deswegen habe ich so ein bisschen das Problem, das damit zu verharmlosen, dass die Leute weiterhin Facebook nutzen können. Das können sie durchaus, aber sie werden damit
Aber das zum Beispiel war da jetzt ein fassbares Beispiel von einem Problem, was wir haben, wo ja auch tatsächlich der Gesetzgeber sagt, okay, lasst uns da so einen 100-Euro-Riegel vorschieben, dass nicht ständig so 600 oder 1.000-Euro-Rechnung zu den Eltern von 12-jährigen Kindern kommen. Was ja irgendwie auch, sagen wir, der gesunde Menschenverstand sagt, dass das vollkommen nicht okay ist. Also von daher, wie gesagt, dieser Alarmismus ist gelegentlich eine Tendenz, der im Hinblick auf das Internet doch relativ häufig irgendwie kommt. Ich erinnere nur an diese ganzen Debatten, die wir die letzten 10 Jahre hatten, zu Netzneutralität, the sky is falling, we are all doomed und so weiter und so fort. Und was haben wir? Wir haben jetzt eigentlich eine Situation, wenn ich das vergleiche mit vor, sagen wir mal, 12, 13 Jahren, wo wir alle noch mit Modemverbindung ins Netz gegangen sind, wo es also kein Google in der Form wie heute gab, wo es also alle möglichen Services nicht gab, wo es kein Google Maps gab und so weiter und so fort. Also ohne jetzt hier Werbung zu machen wollen für irgendwelche Firmen, aber ich meine, ich finde, das sind doch schon irgendwie ganz drastische auch also Verbesserungen sozusagen eingetreten, ne? Ohne dass er damit jetzt irgendwie ein wahnsinniges, gefühltes, totalitäres Potenzial, was sich jetzt irgendwie so direkt vor uns aufbäumt, einhergeht. Ja, ja.
Sie hören das Deutschlandradio Kultur, Breitband von der Republika 2012 in Berlin im Livestream unter breitband.deradio.de und wir diskutieren hier so über den Begriff der Freiheit im Internet. Das tun Nele Kruse, EU-Kommissarin für die digitale Agenda, Julia Seeliger, eine Journalistin aus Berlin, Matthias Beerwolf, Informatiker, und Daniel Leisegang, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Wenn man sich darüber einig ist, dass man Regeln braucht, dann wäre sozusagen, finde ich, eine interessante Frage, ein Staat kann eigentlich nie verlangen, dass seine Regeln, die er setzt, zu 100% durchgesetzt und umgesetzt werden, weil wir dann in einem totalitären Staat. Und so war immer die Vorstellung in einem demokratischen System. Der Staat muss damit leben, dass bestimmte Regeln übertreten werden und nicht sanktioniert werden können. Frau Kruse, was ist das im Internet? Was ist sozusagen diese Grauzone, die Staaten und Wirtschaft an Gesetzesübertretungen hinnehmen müssen, wo sie sagen müssen, da können wir nicht alle unsere Ressourcen draufwerfen, um die zu 100% durchzusetzen. Was ist so das bei Rot über die Ampel gehen im Internet?
Number one, I get the tendency in your remarks that you think that the state is doing this for their own pleasure.
Ich höre da eine Tendenz aus Ihren Bemerkungen, dass der Staat zum Vergnügen handele. Aber das ist nicht der Fall. Der Staat übernimmt die Verantwortung für die Sicherheit der Gesellschaft. Ich will ein sicheres Internet. Wenn man das jetzt mit dem Verkehr vergleicht, die grüne oder rote Ampel, wir wissen, dass sich nicht alle an diese Regeln halten, nicht alle an der roten Ampel stehen bleiben. Aber wir stellen diese Regeln auf, weil es um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer geht. Und im Netz ist es prinzipiell das Gleiche. Ein sicheres Netz ist die Basis für unser Wachstum und auch die Basis für unser Vergnügen sozusagen. Wir wollen diese Regelungen, damit die Menschen sich sicher fühlen können. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben. 41% der italienischen Bevölkerung waren noch nie im Internet. Bis heute. Und das ist alarmierend. Alarmierend nicht, weil ihnen damit das Vergnügen des Netzes verloren geht, sondern weil unsere gesamte Zukunft darauf aufbaut. Unsere Entwicklung liegt in der digitalen Entwicklung, in der Informations- und Kommunikationstechnologie, im Alter, in der Bildung, in all diesen Themen ist das wichtig. Und wenn jetzt 40% ihrer Bevölkerung außen vor bleiben, nebenbei in der EU sind das 30-31%, dann ist das einfach zu viel. Man braucht also die Sicherheit, dass die Menschen dem Netz vertrauen können, damit die Leute sich sicher fühlen, ins Netz zu gehen.
They don't go online because they don't feel safe. They don't have access. They have no
broadband. No. That is not the case.
Ja, bitte.
Dazu wollte ich auch was sagen. Ja. Diesen Begriff des sicheren Internets. Also ich fühle mich oder ich bin im Internet sicher vor Kinderpornografie, weil ich nicht nach ihr suche. Also man muss die Leute doch nicht davor schützen, dass sie plötzlich auf Kinderpornografie treffen, sondern man muss doch gegen Kinderpornografie vorgehen, man muss gegen Kindesmissbrauch vorgehen. Und das Ziel bei dem Verfolgen von dieser Kinderpornografie, von der Sie ja auch in letzter Zeit sprechen, sollte doch sein, dass Kinder nicht mehr missbraucht werden, aber nicht, dass Leute diese Kinderpornografie nicht sehen müssen. Das ist doch eine Umkehrung. Es geht doch nicht um das super saubere Einkaufsinternet, wo die Leute alle nur nichts Böses mehr sehen. Das ist doch, die Leute können doch selbst entscheiden, ob sie was Böses sehen wollen oder nicht.
I don't agree, but you are not surprised about that.
Yes.
For I think when we are talking about child pornography.
Damit bin ich nicht einverstanden. Darüber sind Sie jetzt sicher nicht überrascht. Aber wenn wir über Kinderpornografie reden, dann reden wir darüber, dass Menschen Geld machen, indem sie verletzbare Menschen ausbeuten. Es geht hier also nicht um etwas, was ich irgendwie nicht mag oder so. Es geht um Kindesmissbrauch. Es geht darum, dass Geld verdient wird mit verletzbaren Personen. Das kann man nicht oft genug wiederholen. Also die Regel des Spiels lautet, es geht um ein sicheres Internet. Wenn Sie mich jetzt fragen, glauben Sie, dass all die 41% in Italien denken, das Internet sei, dem Internet sei nicht zu trauen, dann sage ich natürlich nicht. Aber es ist eins der Hauptargumente für Sie, dem Internet kritisch gegenüberzustehen.
How do you know that? Because I cannot believe. Also ich spreche ja schon Englisch hier. Entschuldigung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass 40% der Italiener nicht ins Netz gehen, weil sie sich nicht sicher fühlen.
Nein, but I didn't say that. That is the only argument. It is one of the arguments. Those people are not aware what.
Nein, ich habe nicht gesagt, das ist das einzige Argument. Es ist eins der Argumente. Diese Leute wissen nichts darüber. Sie wissen nicht, welche Vorteile das Internet für sie haben kann, was für sie drinstecken könnte. Sie trauen ihm nicht und sie verfügen nicht über das nötige Wissen, ins Internet zu gehen. Es ist eine Kombination von Gründen. Aber ich versichere Ihnen, dass Sicherheit und Vertrauen sehr wichtige Aspekte sind.
Okay, ich hätte dazu noch was zu sagen, das schiebe ich mal eben zurück, Daniel Heisegang.
Ich habe Schwierigkeiten auch mit dem Begriff sicheres Internet. Was soll das bedeuten? Ich habe nichts gegen ein reguliertes Internet. Ich glaube auch, dass wir uns einig sind, da will keiner den rechtsfreien Raum, in dem alle das tun können, was sie wollen. Das würde notwendigerweise zwangsläufig am Ende zu einem Naturzustand im Netz hinauslaufen, den man dann auch nicht haben will. Wenn man das Internet aber als eine Allmende begreift, also als Ort, an dem alle gleichermaßen teilhaben und ihn nutzen können, und das Internet bietet ja tatsächlich eine gewisse Endlosigkeit, also eine Ressourcenknappheit, wie wir sie sonst haben, scheint es dort weniger zu geben. Aber wenn wir das als Allmende begreifen, dann würde ich nicht mit sicherem Internet argumentieren, sondern ich würde mit demokratisch reguliertes Internet argumentieren und dann bin ich bei dem Allmende-Begriff. Dann habe ich aber weniger ein kriminologisches oder strafrechtliches Herangehen, was ja häufig sehr häufig in diesen Debatten stattfindet, sondern ich habe ein politisches. Ich will das Internet als einen Raum, den alle gleichermaßen, wie du es beschrieben hast, nutzen können, aber auf Grundlage von Rechten und Pflichten, die von denen, die es bevölkern, bestimmt werden. Und eben das noch als Letztes vermeiden, dass sich neue Machtstrukturen herausbilden. Und diese neuen Machtstrukturen und die Bedrohung dieser Offenheit, die nehmen zumindest viele, und ich eingeschlossen, Internetnutzer wahr, kommen von Seiten der Unternehmen und des Staates, wo eben Überwachungsinstrumente sehr häufig ausgeweitet werden und wo Unternehmen wie Facebook die informationelle Selbstbestimmung beschneiden.
Genau, dazu habe ich auch noch einen Zusatz. Wenn Sie von dem sicheren Internet sprechen und sagen, so können wir nicht komplett verhindern, dass jemand bei Rot über die Ampel geht, denn wir können nicht an jeder Ampel einen Polizisten stellen, der guckt, ob jemand bei Rot über die Ampel geht. Das Gefühl, was zum Beispiel Bürgerrechtler im Internet aber haben, ist, dass genau das im Internet versucht wird. Relativ marginale Rechtsverstöße, Regelverstöße werden mit unverhältnismäßigen Mitteln geahndet, weil es technisch leichter ist im Internet als in der analogen Welt. Telefone, Verbindungen, E-Mail, das alles zu überwachen und zu protokollieren, ist einfacher und wird aber unverhältnismäßig angewendet, weil es auf marginale Rechtsverstöße angewendet wird. Was deswegen die Frage, muss der Staat da nicht diesen Bürgerrechten mehr Raum lassen, mehr akzeptieren, dass es Regelverstöße gibt, weil seine Mittel unverhältnismäßig, weil er sie zwar alle kontrollieren könnte, weil es aber in die Bürgerrechte zu sehr eingreift.
Das ist auch aus anderen Gründen. Das verändert ja auch Gesellschaft. Da könntest du vielleicht gleich mal was sagen. Wenn alle Regelverstöße geahndet werden, was dann mit einer Gesellschaft passiert? Das ist ja auch noch interessant.
Number one, the governments, the regulators are obliged, in my opinion, to give a safer environment for people and especially for the vulnerables, for the children.
Die Regierungen, die Regulierer müssen meines Erachtens eine sichere Umgebung schaffen, zum Schutz für Kinder, Verletzbare, aber für alle, so gut wie das eben möglich ist. Das beinhaltet auch den Schutz der Privatsphäre. Was ich nicht so sehe wie Sie, ist, dass neue Technologien weichere Regeln haben sollen, nur weil manche Leute ein offeneres, weiteres Spielfeld wünschen. Die Regeln sind die gleichen wie analog. Was die Verantwortlichkeit der Regierung betrifft, was deren Verantwortung betrifft. Und diese Regierungen, das ist ja nun mal der Fall, das ist wichtig, das festzuhalten, sind Regierungen, die gewählt wurden. Wir leben nicht in einer Diktatur, dann wäre das etwas ganz anderes. Aber diese Regeln haben ja auch den Sinn, Kriminelle abzuschrecken. Und da sind sie sicher auch dagegen, diesen Leuten mehr Raum zu geben, als in der analogen Welt erlaubt ist.
Matthias Baerbock. Also mittlerweile sind ja hier wahnsinnig viele Fässer gleichzeitig auf. Ich versuche mal das.
Schon voll geschrieben.
Ich wollte mal irgendwie einen Aspekt einwerfen. Ich meine, Ihre Frage war ja so angelegt, ursprünglich, wie Sie gesagt haben, man kann nicht alle Regeln ständig überwachen, sonst hätten wir natürlich irgendwie logischerweise einen Polizeistaat. Überall müsste die Polizei stehen, alles müsste geahndet werden. Es ist natürlich auch so, es gibt... Es gibt ja nicht überall Recht, nicht wahr? Es ist ja nicht jeder Bereich des öffentlichen Lebens oder des privaten Lebens oder des Lebens überhaupt reguliert durch Rechte überhaupt. Rechte greifen ja immer nur da, wo irgendwie, ich meine, es gibt diese klassische Law and Economics These, die sagt, dass das Recht im Prinzip immer nur da irgendwie in Erscheinung tritt, wo Transaktionskosten irgendwie sinnvolle, effiziente Ergebnisse verhindern und dann natürlich da, wo man sagt, es gibt gewisse Grundrechte, die unveräußerlich sind und so weiter und so fort. Also wo man sozusagen sich auch in normatives Gebiet begibt. Was ich sagen will, ist einfach, wir müssen ja nicht alles im Netz regulieren. Man kann ja auch an ganz anderen Stellschrauben drehen. Man kann ja zum Beispiel sagen, wenn es jetzt um Privacy geht oder um Datenschutz, warum macht man nicht einfach, man kann zum Beispiel an den Liability-Schrauben drehen. Ne? Dass man zum Beispiel sagt, es gibt einen pauschalen Schmerzensgeldanspruch, wenn zum Beispiel meine Daten bei der Telekom irgendwie verloren gehen oder in die Hände Dritter fallen. Also dass man schon sagt, es gibt gewisse Defaults, ne, dass man also sagt, Daten müssen schon so und so irgendwie behandelt werden. Also ich meine, diese Idee, dass ich selbst über meine Daten bestimme, die ist zwar schon, sagen wir, unter Beschuss zurzeit, aber es ist ja, wie einer neulich mal gesagt hat auf dem Panel, ich habe den Namen vergessen, es ist sozusagen der einzige Anker, den man ja als Einzelner hat. Es hat dahingestellt sei natürlich, inwiefern man den irgendwie also sinnvoll und rational überhaupt füllen kann. Ne? Das ist natürlich nochmal eine offene Frage, wo dann wieder der Staat rein müsste und sagen, wir helfen euch, überhaupt sinnvolle Sachen zu tun. Wie gesagt, ich denke, es gibt einfach genug Stellschrauben, die nicht darauf hinauslaufen, dass ich überall DPI-Boxen hinbaue oder also dass ich
Package
irgendwie
Inspection sozusagen, Beispiel, Technologie, die in die Pakete
oder dass reinguckt. Ich eben tausend Sachen verbieten müsste. Ich kann einfach sagen, ich drehe zum Beispiel an dieser Liability-Schraube oder ich gucke einfach, was der Markt selbst für sich kann. Wenn ich mir zum Beispiel angucke, sowas wie Internetbanking, da hatten natürlich die Banken recht, also ein starkes Interesse daran, dass das irgendwie vernünftig funktioniert, sicher funktioniert. Also so ist ja überhaupt irgendwie, sagen wir mal, SSL auf die Browser-Ebene gekommen, weil es einfach genug starke Interessen gab, die gesagt haben, wir wollen hier eine sichere Kommunikation zwischen Endpunkten erlauben, wo also auch der NSA oder der weiß der Teufel, welche Geheimdienste da nicht rein können. Zumindest theoretisch.
Ja, aber das führt auch zu dem Punkt, der auf Twitter von MaxPower84 angesprochen wird, sozusagen, wem gehört eigentlich das Internet und wer hat die Legitimation, dort Regeln aufzustellen? Ist es sozusagen dieser utopische, von Menschen geschaffene digitale Freiraum, in dem die Kräfte sich frei bewegen, Wirtschaft, Bürger und durch technische Maßnahmen ihre jeweiligen Sphären abstecken, Regeln automatisch aushandeln? Oder ist es ein Raum, in dem primär der Staat Regeln aufstellen muss? Wie ist das?
Ich sehe da erstmal gar nicht den großen Widerspruch. Ich glaube, also ich hab nicht das Bild, dass der Staat überhaupt nicht eingreifen darf in das Internet. Ich bin sehr für Regulierung. Ich habe ein Problem damit, dass gerade die starken Interessen, die gerade genannt wurden, jetzt gerade im Augenblick vor allen Dingen Unternehmen wie Facebook, Amazon, Apple und Google sind. Das sind Monopolisten, auf dem Weg zu Monopolisten. Und die verändern nicht nur unser kulturelles Leben, sprich Amazon, Stichwort Amazon lesen, sondern Google bestimmt, wie wir finden und wo wir es finden. Und Facebook ist inzwischen das, was 14-Jährige heute als das Internet wahrnehmen. Das ist aber nicht das ursprüngliche Internet. Und mir geht es um den Erhalt des dezentralen, demokratischen Charakters des Internet. Da dürfen Unternehmen machen, was sie wollen. Also in ihrem Bereich. Aber es soll reguliert stattfinden. Sie dürfen als auftreten als Teil einer Interessengruppe. Und natürlich gibt es da Konflikte, wenn kollektive Interessen und individuelle Interessen aufeinanderprallen. Aber es ist, wie du gerade sagtest, in den letzten Jahren war von einer Stärkung der Nutzerinteressen weniger zu spüren als von einer Stärkung der Unternehmensinteressen.
Frau Kurt, ja?
Just to connect with a statement that Joachim Benckler made, and I think he is highly respected in your circles too, and I have a great respect for him.
Nur um mal an das Statement von Joachim Benckler anzuschließen, das der gemacht hatte. Er ist ja ein sehr respektierter Mann in ihren Kreisen und ich habe auch großen Respekt vor ihm. Das Internet ist offen für alle. Es ist offen darin, kreativ zu sein, zu agieren, neue Wege zu beschreiten und zu teilen, wenn Sie wollen. Es ist ein grenzüberschreitendes Instrument. Und die Hauptfrage, die sich hierbei stellt, ist, brauchen wir Spielregeln dafür? Ich denke, wenn keine Anarchie herrschen soll, brauchen wir Regeln. Dabei stellt sich die Frage, wer sollte am besten diese Regeln aufstellen? Sollten das multinationale Konzerne machen? Nein. Ich denke, es sollten die Regierungen sein. Natürlich auch in eingeschränktem Maße. Man darf nicht überregulieren, aber wir brauchen Spielregeln sozusagen, um kompliziertere Konstruktionen zu vermeiden. Sonst entsteht ein komplettes, totales Chaos. Wenn verschiedenartige Personen und Denkweisen hier versuchen, das Chaos zu lenken, das kann nicht funktionieren. Also muss die Regierung diese Aufgabe übernehmen.
Aber das Gefühl, wenn ich jetzt mal so ein bisschen diese Bürgerrechtlerposition einnehme, ist, dass die Rechte von Unternehmen im Internet ausgeweitet und gestärkt wurden, dass die Möglichkeiten von Staaten zu regulieren ausgeweitet wurden, dass aber die Partei, sagen wir mal, der Bürger, sagen wir mal, diesen neuen Machtverhältnissen im Internet relativ schutzlos gegenübersteht und dass dort niemand ist, der ihre Rechte, sagen wir mal, anpasst an das digitale Zeitalter. Und dort schützt.
But that is the opposite for your rights. When you want to pretend your rights and when you pretend to protect your rights.
Aber das ist das Gegenteil. Wenn Sie Ihre Rechte schützen wollen, dann haben Sie in der Demokratie einen gewählten Apparat und der sollte sich dann auch um Ihre Sichtweise kümmern. Wenn das nicht funktioniert, dann müssen Sie Ihre Stimme hören lassen. Interessant war das zum Beispiel bei all den Aktionen zu ACTA. Hier wurde mit den Füßen abgestimmt, es wurde an Türen geklopft, das war ein Weckruf für die Regierungen, für diejenigen, die mit den Regulierungen befasst waren. Es sind nicht die großen Konzerne, die die Regeln machen. Wenn Sie diesen Eindruck haben, dann müssen Sie dagegen vorgehen, dann müssen Sie an die entsprechenden Türen klopfen und Ihren Standpunkt klar machen.
Matthias Berwald. Berwolf.
Entschuldigung,
es erinnert mich so ein bisschen an Richard Stallman und einfach die Idee, dass das ist schon schwierig, kostet Geld, Nerven und Zeit, sozusagen seine eigenen Interessen in so einem Kontext wahrzunehmen. Es ist natürlich deutlich leichter, irgendwie, was weiß ich, auf Twitter irgendwas zu posten oder auf Facebook oder auf Blogger oder mit einem WordPress-Blog, als irgendwie selber zu Hause einen eigenen Server aufzusetzen. Wer macht das schon? Aber theoretisch könnte ich es natürlich. Also genau der Punkt, den Sie vorhin noch angesprochen hatten, nicht wahr? Das Internet ist immer noch frei genug. Wir haben immer noch sowas wie General-Purpose-Computers, also Personal-Computers. Auch wenn die natürlich immer weniger interessant sind für die meisten Menschen, muss man einfach mal so sagen. Aber prinzipiell gibt es sie schon noch und da kommen natürlich die ganzen Innovationen her. Ne? Das ist also das klassische Argument, dass man sagt, die Innovationen kommen natürlich aus einem Ende-zu-Ende-Netzwerk, wo sozusagen jeder Endpunkt kann innovieren, wie er will. Und da kommt ja auch der ganze Kram her, den wir auf der Applikationsschicht jetzt finden. Es ist ja nicht so, dass die ISPs sich das ausgedacht hätten oder die ehemaligen Telekom-Konzerne. Die haben ja im Prinzip nur zugeschaut, was da passiert ist.
Also, wenn man so eine Richtung sieht, dass eben, wenn man sieht, dass, also man kann ja immer sagen, ja, du kannst dir immer einen Server aufsetzen, aber wenn es immer weniger wird, dass Leute sich eben einen Server aufsetzen können und wenn es immer weniger wird, dass Leute eben Linux, also ich meine, Linux steigt ja sogar an, aber minimal, wenn die Leute eben lieber Apple benutzen, weil es so einfach ist, weil es einen in diese Wolkenwelt bringt, wo man nichts mehr tun muss, dann ist das doch eine Entwicklung, der wir uns auch zu widmen haben. Ja?
Also, die Frage ist ja, in welcher Form. Ne? Also ich habe jetzt, es ist schwer, jetzt irgendwie Fäden rauszuziehen.
Naja, aber wenn man eben eine Cloud-Agenda hat, dann ist das doch dieselbe Denkweise wie Apple und die Cloud. Also dann muss man doch zumindest sehen, dass es ähnliche Denkweisen sind und kann man sich doch damit irgendwie mal beschäftigen.
Sie hören das Deutschlandradio Kultur Breitband live, in diesem Fall von der Republika 2012 in Berlin, im Livestream unter breitband.deradio.de und in der Ausstrahlung per UKW dann am Samstag. Wir diskutieren hier so über den Begriff der Freiheit im Internet. Das tun Nele Kruse, EU-Kommissarin für die digitale Agenda, Julia Seliger, eine Journalistin aus Berlin, Matthias Beerwolf, Informatiker, und Daniel Leisegang, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Wenn es sozusagen, was Herr Beerwolf gerade angesprochen hat, um diesen freien Zugang, jeder kann machen und kreativ sein, Frau Kruse hat das auch angesprochen, dann ist man ganz schnell bei dem Prinzip der Netzneutralität. Also diese Idee, das Internet besteht aus Leitungen und damit jeder mitmachen kann, muss jeder Zugang zu diesen Leitungen haben. Er muss seine Inhalte darüber schicken können, und zwar egal, ob es ein großes Unternehmen ist oder ein kleiner Blogger. Nur so haben wir alle die Möglichkeit, an diesem Internet teilzunehmen und diese Freiheit zu genießen. Was denken Sie, Frau Kruse, sollten die Internetanbieter dazu verdonnert sein, allein ihre Bits für eine monatliche Rate durch die Leitungen zu schieben? Oder sollten die Internetprovider die Möglichkeit haben, bestimmte Inhalte teurer zu machen, schneller durch die Leitungen zu schieben, andere zu verlangsamen, je nachdem, wer halt wie viel zahlt?
Number one, for me, competition in this field is main. So you as a user should be able to make up your mind.
Der Wettbewerb ist extrem wichtig. Der Benutzer muss entscheiden können, welchen Provider er bevorzugt. Wenn man das im Kopf hat, muss man auch das erwartete Anwachsen der Datenmenge sehen. Schließlich gibt es nicht die Kapazität, die alles auf einmal aufnehmen kann. Mit gleicher Geschwindigkeit im Netz ablaufen kann demnach nicht alles. Und das ist mein Hauptpunkt. Alle müssen eine Chance bekommen, kein Zweifel. Aber es muss Transparenz und Wettbewerbsmöglichkeiten verschiedener Provider geben.
Herr Beerwolf, reicht das, wenn die Provider einfach transparent machen müssen, welche Pakete sie wie befördern? Mhm. Oder muss man da Regeln einführen?
Naja, das Problem ist ja, sich wirklich komplett neutral zu verhalten, ist ja ein bisschen illusorisch, weil wenn ich zum Beispiel gar nichts tue als Provider, einfach nur meinen Router hinstelle und da die Pakete durchsausen lasse und die Pakete, die halt nicht mehr irgendwie angenommen werden können, weil gerade alle Puffer voll sind, die werfe ich dann weg. Ja? Das führt dazu, dass die sozusagen am schnellsten ihren Krempel dahin geschickt bekommen, sozusagen das meiste davon haben. Und wenn ich, armer kleiner E-Mail-Nutzer sozusagen, dann nicht mehr durchkomme, weil sozusagen die bösen BitTorrent-User, um mal das Bild sozusagen zu bemühen, was ja irgendwie relativ groß war die letzten Jahre, dann habe ich tatsächlich ein Gerechtigkeitsproblem, was sich daraus ergibt, dass die Netzbetreiber gar nichts tun. Das heißt, es gibt schon diese relativ alte Idee, das ist wahrscheinlich 20 Jahre alt mittlerweile, dass ich natürlich diese Queues aktiv manage in diesen Boxen, die im Internet stehen. Wenn ich das aber tue, dann muss ich irgendwelche Maßstäbe ansetzen, was denn jetzt bevorzugt wird und was nicht bevorzugt wird. Ich kann schon versuchen, das relativ gerecht zu gestalten. Das Problem ist aber, dass die Provider wenig Anreiz haben, sich überhaupt damit zu befassen, weil es natürlich Geld kostet, solche Mechanismen da einzubauen. Es ist viel einfacher, einfach nur eine stumpfe Box hinzustellen, die einfach nur den Krempel durchschickt und was nicht mehr durchkommt, wird einfach abgeschnitten hinten.
Gut, ne? Aber Sie sind natürlich auch gerade dabei, von möglichst vielen Leuten Geld zu kassieren. Sie kassieren wollen von uns als Nutzern Geld kassieren, dass wir ins Internet kommen. Sie wollen aber auch von YouTube nochmal Geld kassieren, dass YouTube uns etwas liefert. Daniel Leisegang, was sagen Sie zu dem Thema? Sie
haben sich gemeldet. Also ich habe keine Schwierigkeiten damit, wenn die Netzneutralität eingeschränkt wird, wenn es aufgrund technischer Gründe erfolgt. Also wenn man sagt, die E-Mail, die nur 20 KB groß ist, die kann auch eine halbe Minute später durchgeschickt werden als die Live-Übertragung eines Fußballspiels. Meinetwegen. Aber der Punkt, wenn man das mit Internetfreiheit mal in Bezug setzt, ist ja, dass ein künstlicher Mangel hergestellt wird. So zumindest der Verdacht, der einen sich aufdrängt. Ich habe noch keinen Beleg dafür, dass die Netzkapazitäten tatsächlich an ihre Grenzen gekommen sind. Und deswegen scheint es mir so, dass ein Telekom-Unternehmen, dass ein Telekom-Unternehmen, was mich für mein Handy, für meine Datenverbindung, für meine Sportübertragung und für meine Skype-Nutzung mehrfach abrechnet, dass dort ein Mangel hergestellt wird, der einfach nur eins erzeugen soll, nämlich Profit. Und das ist einfach, solange das tatsächlich transparent offengelegt wird, dass das nicht der Fall ist, dann kann man technische Gründe heranführen, das zu tun. Aber wenn es dazu führt, künstlichen Mangel herzustellen, der die Internetfreiheit einschränkt, dann wird es schwierig. Und dann ist die Politik gefragt. Wer sonst?
Ein anderer Punkt, der in dieser Frage auch noch, Sie haben das vorhin angesprochen, Frau Groß, Sie verstehen unter einem sicheren Internet, dass Menschen mit ihrem Klarnamen dort auftreten müssen, in dem Anonymität keinen Platz mehr hat?
Wie auch immer, auch im Internet sollte meine Privatsphäre nicht eingeschränkt werden. Aber man sollte immer wissen, mit wem man es zu tun hat.
Sehen das ja alle so?
Ich bin anderer Meinung.
Ich muss das immer sagen, weil nicht alle zugucken. Julia Seliger, Journalistin aus Berlin von der Taz.
Ich habe mich viel beschäftigt mit Leserkommentaren im Internet und man kann eigentlich nicht, also was man als erstes denkt, wenn man sich mit Leserkommentaren im Internet beschäftigt, dann glaubt man, dass Leute unter ihrem Klarnamen am freundlichsten posten, am besten diskutieren und anonym am verrücktesten, am unverschämtesten, unfreundlichsten posten. Das ist aber nicht der Fall. Und man muss auch sehen, dass Anonymität auch Vorteile hat, zum Beispiel für Leute, die Tabus brechen, für Leute, die geistigen Fortschritt verursachen. Oft ist es eben so, dass sie dies nur tun können im Anonymen. Deswegen bin ich absolut dafür, dass man Anonymität auch weiter erhält.
Und für mich ist das ein weiteres Beispiel.
Es geht auch gar nicht. Das ist Quatsch.
Das ist nämlich der zweite Punkt. Ich finde, das ist ein klassischer Punkt. Der Staat, in Ihrem Fall, hat ein Interesse daran, okay, wir sagen, wir wollen, dass die Bürger im Internet mit ihrem Klarnamen auftreten. Gut, kann man drüber streiten. Dann kommt die zweite Sache, wie wollen wir das denn umsetzen? Und mein Verdacht ist, dieses politische Anliegen kann man nur mit Mitteln umsetzen, die in meinen Augen Bürgerrechte zu stark einschränken. Und deswegen sollte man neben anderen Gründen darauf verzichten. Oder? Wie wollen Sie das umsetzen, dass jeder mit seinem Klarnamen, soll da jeder seinen Personalausweis vorlegen, wenn er im Internetcafé geht oder sein E-Mail-Account anmeldet? Wie wollen Sie das machen?
Sie haben mich gefragt, ob ich persönlich das werde sein. Und I'm switching to English. So I'm aware that it is quite a tough job, so to say. But I'm aware, so I'm not
naive. Mir ist bewusst, dass das ein sehr schwerer Job ist. Ich bin nicht naiv, das heißt, ich versuche nicht naiv zu sein. Aber was ich sage ist, wenn es falsch genutzt wird, also anonym, habe ich ein Problem. Also müssen bestimmte Arten und Weisen diskutiert werden.
Also ich weiß, wie es funktioniert. Man nimmt Facebook und dann nimmt man noch den digitalen Personalausweis, kombiniert ist. Und dann muss man eben sich immer überall dort, wo man im Internet auftritt, verifizieren.
Ist das Ihr Ziel?
Ja, why not?
Warum nicht?
Ja. Daniel, ich frag mich das, warum wir das nicht schon längst in einer analogen Welt machen. Wenn ich zum Bäcker gehe, lege ich keinen Personalausweis vor, obwohl ich ein Geschäft abwickle. Selbst wenn ich in eine Bank gehe, kann ich das bis zu dem Moment, wo ich Geld abhebe, kann ich das anonym machen. Warum das Bestreben, Anonymität, die in der analogen Welt gang und gäbe ist, selbst bei Rechtsgeschäften, warum will ich die im Internet denn aufheben?
I thought that it was a serious debate. For taking your bakery example,
ich dachte, das wäre eine ernsthafte Diskussion. Wenn ich Ihr Bäckerbeispiel nehme, darum geht es nicht. Bei der Bank dagegen müssen Sie beweisen, dass Sie da sind, wer Sie sind, Ihren Code eingeben, wenn Sie Geld abheben wollen.
Aber ich kann doch auf der Straße anonym jemanden ansprechen und anonym bleiben. Ich kann anonym demonstrieren und ich kann sogar anonym Geschäfte bis zu einem bestimmten Grad abwickeln, wenn ich beim Bäcker etwas kaufe. Das ist ein rechtlicher Akt, der da sich vollzieht. Warum soll ich das im Internet aufheben, was ich in der analogen Welt seit Jahrhunderten praktiziere?
What my point is, and that normally spoken, there is no need to know who you are and what is at stake.
Mein Punkt ist, normalerweise muss man nicht wissen, wer Sie sind und um was es geht. Wir reden darüber, wie man ein sicheres Internet schaffen kann. Gerade was Themen betrifft, die man in einer Demokratie nicht tolerieren kann. Meine Frage an Sie lautet nun, wie können wir dieses Problem in der Realität angehen?
Tun wir das nicht eigentlich schon? Also wenn jetzt ein Gericht sagt, gebt uns mal bitte irgendwie die Identität von Nutzer mit der IP-Adresse XYZ, dann passiert das doch schon heutzutage. Genauso kann man sich Netzwerke vorstellen, wo sagen wir mal nicht nur der ISP, sondern vielleicht auch noch zwei, drei andere Stakeholder mit im Spiel drin sind, die alle ja sagen müssen und dann wird die Identität irgendwie aufgehoben. Ne? Also ich meine, es gibt ja schon Mittel und Wege, wie man das technisch lösen kann. Wir brauchen nicht irgendwie für jegliche für jegliche Internetnutzung eine ID. Also das wäre absurd. Ne? Ich glaube, vielleicht gab es einfach auch ein Missverständnis. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es... Okay.
If that's your line too.
Pretty much, yeah.
Mir geht es im Kern um die verdachtsunabhängige Überwachung. Sobald ein Verdacht da ist und Ermittlungen werden eingeleitet, dann habe ich nichts dagegen, dass man versucht, das herauszufinden, wer ist derjenige, der mich bei eBay betrogen hat.
Then we are on the same page.
Aber ich hatte gefragt, ob es sozusagen nötig ist, sich für den Internetzugang, für den E-Mail-Account in Ihren Augen auszuweisen. Das wollen Sie nicht.
For example, for children, if we want to check their age, then... You should be aware that it is their age. For otherwise,
zum Beispiel für Kinder, wenn wir ihr Alter prüfen wollen, müssen wir sicher sein, dass das wahre Alter ist. Das habe ich zum Beispiel einer Gruppe führender Wirtschaftsvertreter gefragt, wie man das machen könnte, das zu prüfen. Manches kann eben sehr leicht erklärt werden, aber in der Realität so nicht umgesetzt werden.
Gibt es denn vielleicht als letzten Punkt, gibt es eine Möglichkeit oder müssen wir Technik so anlegen, um unsere Freiheit im Internet zu sichern? Muss es irgendwie gesetzliche Vorschriften geben, um Privatsphäre zu sichern? Geht das überhaupt?
Naja, wenn ich den Anfang machen darf, es ist ja ironischerweise so, dass wir inzwischen Dienstleistungen kaufen können, die uns das ermöglichen. Also wir sind ja inzwischen so weit, dass die ganze Abmahnindustrie dazu geführt hat, dass selbst Jugendliche jetzt auf VPN, auf verschlüsselte Datenverbindungen zurückgreifen. Das ist ja hochironisch. Sie zahlen sogar Geld dafür. Wir sind inzwischen so weit, dass wir für Cloud-Dienste, die eine End-to-End-Verschlüsselung machen, dass wir dazu bereit sind, monatlich Geld zu zahlen. Also verrückter geht's nicht. Wir kaufen uns unsere Grundrechte praktisch wieder ein. Gestern hieß es auf einem anderen Panel, wir sollten doch die Öffentlichkeit, den öffentlichen digitalen Raum, doch zu einer gemeinnützigen AG machen, damit wir alle Anteile an dieser AG erwerben und dann Zugang zu der Öffentlichkeit machen. Da merkt man, wie verschränkt inzwischen die Wahrnehmung ist dessen, was wir als bislang Grundrechte anerkannt haben und was nicht. Und ich glaube, was wir, um es vielleicht zu kombinieren mit der Frage, was wir machen müssen, wir müssen richtig unbequemer werden als Bürger. Wir müssen uns wieder angewöhnen, im Internet als Bürger aufzutreten. Wir müssen selber uns die Unbequemlichkeit leisten, nicht jeden Cloud-Dienst, sei er noch so komfortabel, zu nutzen, sondern wir müssen uns selber wieder anlernen, wie man Server aufsetzt. Wir müssen unabhängig werden, dezentral werden und wir müssen Dienste nutzen und schaffen, die unabhängig von äußeren Zwängen Staat, Wirtschaft dann auch uns selbst diese Grundrechte einräumen können.
Okay, ich kriege hier die Uhr gezeigt. Die tickt langsam runter. Ich habe das Thema noch angeschnitten, aber ich fürchte, das können wir jetzt nicht ganz zu Ende diskutieren. Wir müssen leider zum Schluss kommen. Ich danke ganz herzlich Nele Kruse, EU-Kommissarin Digitale Agenda, für Ihren Besuch. Matthias Berwolf von Informatica, auch ganz herzlichen Dank. Julia Seliger, Journalistin bei der TAZ und bei der FAZ hier in Berlin. Und Daniel Leisegang von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Ein großes Thema. Wir haben es sicherlich nicht ganz durchdeklinieren können. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Philipp Banse ist mein Name. Das war Breitband im Quadrat im Deutschlandradio Kultur. Nächste Woche gibt es wieder ein Breitband. Wir wünschen Ihnen noch ein ganz wunderschönes, sonniges Wochenende. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss.